Ich habe mir immer gesagt, für mich gibt es keine Grenzen. Ne? Die Grenzen sind die, die ich mir selbst schaffe. Und ich glaube, das war auch das Erfolgsrezept von Doremo, dass ich einfach umgesetzt habe. Ne? Man sagt immer, machen ist wie wollen, nur besser.
Und damit herzlich willkommen bei Business Spätzle, dem Podcast fürs Schaffe, Häuslebauer und allem, was dazugehört. Ich bin Gerd Fehrle, Unternehmer, Kommunikationsprofi und Philosoph aus dem Schwabenland, aus Stuttgart genau gesagt. Heute bei mir zu Gast Unternehmerin Franziska Scheuerle. Hallo Franziska, schön, dass du da bist.
Herr lieber Gerd, freut mich riesig, dass du mich eingeladen hast zu einem richtig tollen Podcast.
Ich freue mich auch. Vorweg, Spätzle oder Spaghetti?
Definitiv Spätzle, ja, absolutes Lieblingsgericht, auf jeden Fall mit Soße, ganz wichtig, ja, Spätzle mit Soße, wer kennt's nicht, aber seit ich in München wohne, ist doch wieder mehr Spaghetti geworden.
Okay, aber Spätzle eigentlich haben keinen schlechten Platz bei dir.
Absolut, Kindheitserinnerung.
Cool, Insel Mainau oder Sylt?
Ich war auf der Insel Mainau schon, würde aber eher sagen, mittlerweile Sylt.
Okay, Apfelmuscht. Oder Champagner.
Oh, Champagner.
Komisch, warum überrascht mich das nicht, Franziska? Klasse, danke. Unser Thema heute ist eines, das auf den ersten Blick nicht unbedingt nach Startup klingt und doch der unternehmerischen Fantasie Tür und Tor öffnet. Die Schnittstelle zwischen Kunst, Luxus und Technologie. Mein heutiger Gast, Franziska Scheuerle, bewegt sich genau in diesem Spannungsfeld. Sie hat mit ihrem Unternehmen Loremo eine Plattform geschaffen, die Technologie mit der Welt der bildenden Kunst verbindet. Ihr Ansatz? Kunstwerke werden individuell für Kundinnen und Kunden geschaffen, auf Basis von Farbanalysen, Raumkontext und algorithmischem Matching. Inwiefern, liebe Franziska, trifft meine knappe Analyse von deinem Business-Konzept denn zu?
Also ich würde sagen, die ist mal richtig gut auf den Punkt gebracht, ja. Also der ist das erste Mal, wo ich kein Input geliefert hat und der andere ist wirklich so toll auch analysiert hat. Ich glaube, Loremo Luxury Fine Art, die Galerie, die wir geschaffen haben, ist eine ganz besondere Galerie, weil eigentlich ist es, ich würde sagen, schon fast eine Kunstagentur beziehungsweise eine Kunstplattform. Ne? Mhm. Ich bin sehr stark bei der Gründung des Unternehmens mit den Themen Neuroästhetik, Neurowissenschaften, Farbpsychologie auseinandergesetzt, okay. Der Psyche des Menschen. Was macht Kunst, insbesondere abstrakte Kunst mit Menschen und was macht die Kunst im modernen abstrakten Stil in den richtigen Farben eigentlich mit unserem Naturell, aber natürlich auch mit Räumen. Und mittlerweile ist Loremo eine Kunstgalerie geworden, ein Kunstunternehmen, das sich sehr stark auf das Thema den HNWI oder UHNWI, Ultra High Net Worth Individual, wie wir ihn nennen, spezialisiert hat. Insbesondere auf Schöngeister, das heißt Menschen, die sehr viel Wert legen auf ein tolles Interieur, auf ein hochwertiges Interieur und das gepaart mit der Kunst, die passt. Ne? Mhm. Weil es sind natürlich auch die Menschen, die, ich würde es mal sagen, sehr viel auf sich achten, sehr viel Wert geben, auch sehr erfolgreiche Unternehmer sind, die natürlich das Thema Longevity, Nachhaltigkeit, aber auch Schöngeisterei, schöne Dinge des Lebens, schöne Dinge des Lebens gar nicht im Bereich von, ich würde jetzt mal sagen, Dekadenz, sondern eher Langlebigkeit, Zeitlosigkeit in ihren Alltag integrieren. Ne? Und da ist Loremo genau die Antwort darauf.
Cool. Du hast ein sehr schönes Wort benutzt, nämlich Schöngeisterei, Schöngeistigkeit. Ja. Das ist ein Begriff, den man, ist eigentlich ein bisschen altmodischer, altertümelnder Begriff. Mir selber auch als Philosoph und Germanist gefällt es sehr gut. Wie kommt denn so ein Begriff bei einer Kundschaft an, die ja irgendwo auch in Richtung Digitalisierung oder Digitalität gehen darf?
Total. Also wir haben eigentlich, ich muss sagen, von dem Kundenklientel, wir haben die Menschen, die das Schöngeist lieben, die Design lieben, die Kunst lieben, die schönen Dinge des Lebens und die wollen eine haptische Begegnung, eine physische Begegnung. Ne? Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich mich jetzt als Expertin auch auf Luxusmarken Kunstkollaborationen spezialisiert habe. Da kommt Ende des Jahres jetzt mein Buch raus mit Springer Gabler. insbesondere auch, wie Marken dadurch ihren Brand Equity steigern. Aber auf der anderen Seite hat uns es auch geholfen, diese Kunst Vernissagen ganz anderweitig aufzuziehen. Also das heißt, der Künstler tritt immer in Interaktion mit einer Luxusmarke und der Kunde hat monatlich dann damit eigentlich immer ein neues Erlebnis, ein multisensuales Markenerlebnis. Gleichzeitig haben wir natürlich aber auch das Thema Tech, ist mir wahnsinnig wichtig, ne? Automatisiertes Geschäftsmodell, da werden wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf kommen, wie sieht eigentlich das Businessmodell hinter Loremo auf, ne? Weil es ja nicht einer klassischen Galerie entspricht, und da wollte ich einfach eine neue Note setzen und mir ist es wichtig, dass man einfach mit dem Puls der Zeit geht, und ursprünglich ist das ganze Thema Tech, KI entstanden in Zeiten von Corona, als einfach diese physischen Begegnungen mit der Marke gar nicht mehr möglich waren, ne? Mit dem Künstler. Und da habe ich gesagt, Mensch, lass uns doch einfach unsere ganze Thematik mit Thema Auftragskunst digitalisieren, mit einem algorithmusbasierten Kunstkonfigurator, mit KI gepaart. Und das triggert natürlich auch die Unternehmer, ne? Die sagen, Mensch, das ist ein fortschrittliches Modell. Ich habe die physische Begegnung, Schöngeisterei, Old Money Style, aber ich habe auf der anderen auch das Thema Fortschritt, Technik, ne? KI. Das heißt, ich könnte ich kann mir die Kunstanalyse durch dich physisch natürlich, ne, erlauben, oder ich mache das Ganze selbst für mich im privaten Still nach der Arbeit mit unserem algorithmusbasierten Kunstkonfigurator.
Das klingt sehr, sehr cool. Da verrate ich ganz kurz, weil du hast ja vorhin gefragt, was machst du eigentlich? Ich weiß nicht, ob das schon zur Sprache kam. Wir haben ja eine Galerie in Leipzig, die Galerie KK5.
Ja.
Das ist eine Kunstgalerie und wir haben da auch zur finanziellen Unterfütterung, setzen wir mit Januar ein Konzept auf, in dem wir in die Räume Unternehmen bringen wollen, die sich treffen wollen sozusagen in einem Kunstraum. Ja. Das ist eigentlich ein ähnliches Konzept. Franziska, das ist ja ein realer Ort, richtig?
Also ich habe ein Flat Office mittlerweile. Weil mir es wichtig war, die Kunst, also ich finde, die klassischen Galerien, die es heutzutage gibt, ja, ist ja erstmal, sind wunderschöne Räumlichkeiten, aber eigentlich sind es weiße Wände. Und damit hat der Galerist immer die Möglichkeit, verschiedene Kunstwerke auszustellen und einen entsprechenden Turnus zu bewirtschaften. Wenn ich mir aber so dieses klassische Galeriekonzept anschaue, ist es mittlerweile einfach so, ne, es findet eine Vernissage statt, es gibt ein Glas Wein, ne, und es ist einmal monatlich so. Und mir war das einfach irgendwo zu langweilig. Deswegen habe ich gesagt, Mensch, die Kunst ist ja eigentlich oder wirkt in den Lebensräumen. Da ist sie eigentlich wichtig, ne, da ist sie essentiell. Und deshalb haben wir Orte geschaffen, also ein Flat Office, wo ich sage, die Kunst kann ich auch in meinem eigenen Interieur direkt gleich perfekt präsentieren. Da ist dieser Individualisierungsfaktor, dieser Persönlichkeitsfaktor, und das lieben die Kunden, ne? Dieses exklusive, kleine, auch Kunstberatung, wie wir dort abhalten. Aber dann natürlich auch die großen Vernissagen, Orte der Begegnung, Community-Begegnungen, wo die sich eigentlich immer auch wieder trifft.
Sehr cool. Das ist aber schon ein öffentlicher Raum, ein Businessraum, oder?
Genau,
ist das,
genau,
okay.
Ja.
Also man darf auch verraten, wo sich der befindet.
In Bogenhausen, okay. Genau.
Gibt es auch eine Straße?
Ja, das ist die Eilauer Straße.
Okay, sehr, sehr cool. Wow, das klingt klasse. Ist mir ein Stichwort aufgefallen, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, Kunst-Kollaboration. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, richtig.
Magst du da ein paar Worte dazu sagen? Auch ein sehr interessantes Wort.
Absolut. Also Kunstkollaborationen, ich habe damals auch eine Publikation veröffentlicht, weil ich habe damals geforscht, was ist eigentlich der Mehrwert von Kunstkollaborationen. Große Luxusmarken wie Louis Vuitton, wie Chanel, wie Hermès, Dior, die machen das natürlich schon vielfach. Entschuldigung, schon vielfach, sei es im Rahmen von Limited Editions, ne, dass mit einem Künstler gemeinsam eine Fashion Edition kreiert wird oder auch Taschen, etc., etc. Und dann gibt es natürlich verschiedene Abstufungen. Es gibt natürlich auch in den Retail-Stores das Thema Kunstkollaborationen, dass ein Raum inszeniert wird mit Kunst. Es gibt Windows-Merchandising, dass Kunden quasi incentiviert werden, also Attraction Factor generiert wird durch sehr polarisierende Windows, die gemeinsam mit einem Künstler auch ausgestellt werden in Schaufenstern. Es gibt das Thema Fondations, also wirklich auch Stiftungen, ne, die große Sammler.
Habe ich das richtig verstanden?
Genau, Louis Vuitton Fondation zum Beispiel in Paris, also öffentlich zugängbare Kunstmuseen, wo die eigene Sammlung der Luxusmarke auch ausgestellt wird und oder Künstler eine Plattform geboten wird. Und ja, also Kunstkollaborationen sind wahnsinnig groß. Es gibt Sponsorships, es gibt Unterstützung, es gibt den Rolex-Kunstpreis zum Beispiel. Ne? Mhm. Das heißt, insbesondere Luxusmarken versuchen sehr eng oder die großen Aktienkonzerne, die Holdings, sehr stark eigentlich auch mit Künstlern zu kollaborieren. Warum? Mhm. Weil damit immer wieder ein Neuheitsfaktor geschaffen wird. Ne? Das Thema Newness Factor, Novelty, Innovation Spirit, was ganz, ganz wichtig ist für den Kunden. Und damit holt man sich das rein, weil wer ist innovativer, sage ich jetzt mal, als ein Künstler, ne? Der frei denkt, der quer denkt. Und ja, da werden sehr viele Neuheiten geschaffen, auch im Thema Materialität natürlich.
Ich kenne ein so ein Museum, wir haben ja vorhin gesprochen, dass wir beide aus dem Schwäbischen kommen, Frau Scheuerle. Und zwar das Teddy-Museum in Giengen an der Brenz.
Ja, 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 wahnsinnig tolles Museum. Ja.
Okay, das klingt wirklich wahnsinnig spannend. In einer Welt, in der also Algorithmen Musik komponieren und KI Bilder malt und Romane schreibt oder zumindest so tut, als ob, weiß ich nicht genau, drängen sich mir einige Fragen auf, liebe Franziska, die ich dir auch gleich rüberreichen möchte, wenn ich darf.
Immer, immer, du darfst alles fragen.
Hervorragend. Erste Frage. Das habe ich mir tatsächlich notiert, das klingt vielleicht ein bisschen akademisch, das brechen wir dann ins Allgemeine runter. Wie verändert die Digitalisierung deiner Meinung den Zugang zu Kunst? Verändert sie es überhaupt?
Absolut. Also ich glaube, also ich bin ein wahnsinniger Fan der Digitalisierung, ich bin ein wahnsinniger Fan von Fortschritt und von Innovation, ne? Aber andererseits auch eben von Haptik. Ne? Ich habe ja ein Jahr in Paris gelebt und ich glaube, die Franzosen als auch Italiener wissen es par excellence, ne, was das Thema Craftsmanship, Savoir-faire auch innehat. Das heißt, man denkt erst, es ist ein Widerspruch, aber eigentlich auch nicht. Im Kunstmarkt ist es sehr... Ich sage jetzt mal sehr interessant, denn wir kennen ja alle noch das Thema Metaverse, ne, und NFTs, ne, ein sehr großer Hype, der zustande gekommen ist, digitale Kunstwerke. Es ist im Endeffekt entstanden aus dem Wunsch der Künstler einer Demokratisierung der Kunst, weil man muss sich den Kunstmarkt an sich, der ist ja erstmal, oder vor langen Jahren, sagen wir mal so, war er ja noch sehr verschlossen, sehr elitär, nur wenigen zugänglich. Und im Rahmen der Digitalisierung, was natürlich auch Luxusmarken erfahren haben, ne, große Marken, die sich jetzt öffnen durch Online-Sales, die vorher sehr exklusiv waren, ist auch das Thema Kunst, ja, einem breiteren Publikum zugänglich machen. Also es war letztendlich, es steht ja immer aus Trends, ne, und dann aus einer breiten Masse, die dem Ganzen folgt, der Wunsch einer Masse und der Wunsch der Demokratisierung ist schon sehr groß geworden. Allein Lumas hat sein ganzes Kunstkonzept in einer Galerie darauf ausgelegt. Ne? Wenn man sich das jetzt so betrachtet, viele digitale Online-Galerien sind entstanden in Zeiten von Corona, um überhaupt dem Kunden das Thema Kunst noch näher zu bringen, wenn die physischen Vernissagen weggefallen sind. Ich glaube mittlerweile, aber es entsteht auch eine große Gegenbewegung wieder, ne, weil Digitalisierung, früher hat man es VUCA-Welt genannt, es kommt ja alles schnelllebig, ne, wahnsinnig viel Informationsflut. Und ich glaube, dieser Drang der Masse, der Gesellschaft, wieder zu physischen Erlebnissen, zu dem Echten, zu dem Menschlichen, zu dem Persönlichen, nimmt auch immer mehr zu. Wo ich das Thema Digitalisierung aber wahnsinnig wichtig finde, ist, im Einbau des Geschäftsmodells. Also das heißt, im Rahmen einer Automatisierung, wie stellt sich eine Galerie zukünftig auf? Entschuldigung. Wie stellt sich eine Galerie zukünftig auf? Und wie erweitert sie auch das Geschäftsmodell? Ne? Also es gibt auch in Museen zum Beispiel eine Erweiterung, indem ich mit Apps schon die Historie digital einsehen kann. Ne? Das Kunstwerk bewegt sich jetzt mal einfach ausgesprochen, um die Technik zu erklären. Und solche Dinge der Erweiterung finde ich wichtig, Kunst damit einfließen zu lassen. Also ich habe am Ende immer ein haptisches Kunstwerk, ja, was auch in meiner Wohnung hängt. Aber ich habe natürlich durch digitale Devices eine Erweiterung des Erlebnisses der Kunst. Ne? Und das finde ich wahnsinnig wichtig.
Da höre ich natürlich mit ganz großen Ohren zu, weil wir mit der KK5, mit der Galerie in Leipzig, die am 20. März tatsächlich erst eröffnet hat mit einer schönen Ausstellung, sind wir natürlich ganz klassisch unterwegs. Und die Galerie ist auch angebunden an eine Stiftung. Und Stiftung und Kommerz ist ja etwas, was so nicht geht.
Absolut.
Ich höre trotzdem mit großen Ohren zu, weil die Automatisierung einer Galerie, das muss man überhaupt erst mal denken.
Ja. Ja,
das hast du aber gedacht.
Ja, das habe ich gedacht. Also ich glaube, also wenn man mir eins nachsagen kann, dass ich sehr visionärsorientiert bin, ne? Also ich glaube, ein Mensch, der hat jeden Tag zig Ideen, ne? Und will es am besten morgen auf die Straße bringen. Wir haben aber auch gemerkt, dass wir zum Beispiel mit unserem algorithmusbasierten Kunstkonfigurator, und ich glaube, da muss man sich auch sehr reflektiert betrachten, im Kunstmarkt aktuell zu früh dran waren. Ne? Mhm. Also weil die Kundschaft einfach noch nicht so bereit war, das auch anzunehmen. Deswegen sind wir auch wieder auf klassische Vernissagen zurückgegangen, was okay. nicht heißt, dass das nicht funktioniert. Ja? Ja. Es ist immer ja die Art der Adaption dann des Geschäftsmodells, was ich draus mache. Wir zum Beispiel haben jetzt beschlossen, wir werden den Kunstkonfigurator weiterentwickeln mit unserer eigenen KI. Also wir haben auch eine eigene KI entwickelt, die wir jetzt drei Jahre mittlerweile schon fast trainiert haben, ne, die großartig ist. Und da wollen wir dem Künstler das Verkaufsinstrument in die Hand geben und dann eher, ich sage jetzt mal, ein Licensing- bzw. Franchising-Modell aufbauen, langfristig. Okay.
Das ist cool. Also Demokratisierung von Kunst über Digitalisierung, aber auch, und das aber soll jetzt gar kein Widerspruch sein, Kommerzialisierung.
Ja, und da muss man ganz arg aufpassen. Du sprichst absolut das richtige Wort an, ne? Mit dem werde ich sehr oft konfrontiert. Mhm. Es heißt ja oft, auch bei Newcomer-Künstlern, und ich meine, allein Instagram hat den Markt geöffnet, ne? Nach Künstler sich selbst vermarkten können. Für was brauchen sie eigentlich noch eine Galerie? So, der klassische, ernste, echte Kunstmarkt, und es ist auch bald wieder die Highlights, die hat ja heute begonnen in München, ne? Also wirklich klassisch auch mit Kunstmessen. Die sind wahnsinnig gegen das Thema Kommerzialisierung, auch zu Recht, ne? Weil der Kunstmarkt, der große Kunstmarkt, und da spreche ich jetzt ab 50.000 aufwärts bis 128 Mio, auch Fine Art Market, da geht es ja wirklich drum, wie soll ich das sagen am besten oder richtig auszudrücken, da geht es drum, konzeptionelle Kunst zu schaffen, ne? Und konzeptionelle Kunst entsteht durch einem Konzept, dass der Künstler sich mit einem, ich sage jetzt mal, in der gesellschaftlich befindenden Thema, einem höherwertigen Thema, sei es politisch, sei es soziodemokratisch etc., auseinandergesetzt hat und das in seiner Kunst manifestiert und widerspiegelt. Ich hoffe, ich habe es so einfach wie möglich ausgedrückt.
Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ich bin aber da recht hoffnungsfroh, dass es geklappt hat.
Was ich noch sagen will, eins noch zu ergänzen, und genau eben dieser klassische, echte Kunstmarkt, ja, der verschließt sich natürlich ganz extrem gegenüber dem Thema Kommerzialisierung, weil es ist in dem Kunstmarkt oder generell auch, kann man jeden Kunsthistoriker fragen, jeden Studierten, kommerzielle Kunst ist gleich nicht echte Kunst. Ja? Das ist immer das Credo. Das heißt, eine konzeptionelle Arbeit muss einem Künstler zugrunde liegen. Und damit werde ich oft sehr konfrontiert, ihr macht ja Auftragskunst. Ja, das machen wir, aber wir arbeiten eben nur mit Künstlern zusammen, dessen diese konzeptionelle Grundlage sich schon erarbeitet haben.
Das ist ja interessant, und wir wissen ja auch, dass die sogenannte Genieästhetik ja eine neuere Erfindung ist. Sagen wir mal, in der Renaissance oder noch früher war Auftragskunst ja wirklich überhaupt gar kein Problem. Davon haben Künstler gelebt. Also das hängt ja immer auch davon ab, was für ein Konzept ich dem Ganzen zugrunde lege.
Genau, genau.
Meine zweite Frage zur Digitalisierung nochmal, hängt aber damit zusammen natürlich. Kann denn die Digitalisierung helfen, Luxus auch in der Kunst oder Luxuskunst individueller und emotionaler zu gestalten?
Absolut. Also ich muss sagen, ein wichtiges Thema, was ich mich mit als Unternehmerin extrem auseinandergesetzt habe, ist das Thema KI und Prompten. Ne? Und diese Individualisierungsthematik, ich meine, mittlerweile, ich spreche jetzt mal ganz generisch, ChatGPT, es gibt ja noch ganz viele weitere KIs, die kann ich ja auf mich trainieren. Das heißt, also ein wahnsinnig riesengroßes Gehirn, ja, was spezialisiert ist auf mich, wie ein Digital Twin, würde ich jetzt mal sagen, was aber noch schneller denkt. Und damit sind natürlich viele Individualisierungsthemen gegeben. So. Und im Thema Kunst, also ich hatte zum Beispiel letzt auch einen Kunden, das war ganz interessant, aus Hamburg, wunderschöne Altbauwohnung. Da habe ich gesagt, Mensch, das hast du ja doch so ein tolles Kunstwerk und es passt ja farblich dazu. Da hat der Kunde selbst sich annähernd ein Kunstwerk gepromptet, also visuell mit Dali und Midjourney. Ich bin jetzt nicht ein Fan von Dali und Midjourney, weil ich finde, die geben nie den Künstlerstil richtig weiter. Aber er wollte der Künstlerin, und es war auch ein Auftragswerk, also direkt Kunde, da war jetzt keine Galerie oder kein Loremo dazwischen geschaltet, wo vielleicht den Weg hätte einfacher machen. Und dann hat er sich wirklich hingesetzt, hat die Farben eingegeben, hat die erstmal analysiert, basierend auf seiner eigenen Persönlichkeit des Interiors, was er schon hat, und hat ein etwaiges, sage ich jetzt mal, Werk gestaltet, ja, was er ihr dann als Briefing gegeben hat, um das Ganze in die Realität umzusetzen. Okay. Da waren dann seine Lieblingsstädte mit drin, da war sein Lieblingswhisky verarbeitet, ne? Okay. Also ganz viele Themen aus seinem Leben. Das heißt, es war ein sehr, sehr personalisiertes Werk. Und ich glaube, das ist ein tolles Beispiel, wie KI oder wie Technik zu dem Thema Individualisierung in der Kunst beitragen kann.
Habe ich das richtig verstanden, dass der Kunde sozusagen gepromptet hat und die Künstlerin war dann die ausführende KI?
Nee, die Künstlerin war die ausführende Künstlerin, also es war ein echtes Kunstwerk.
Ja.
Und das war, finde ich, ein gutes Beispiel, weil er hätte ja auch das KI-Bild einfach drucken lassen können. Ne? Sehr hochwertig in einem Passepartout, wollte er aber nicht. Er wollte echte Kunst haben von einer echten Künstlerin, die im Kunstmarkt etabliert ist. Und das war quasi das Briefing. Natürlich hatte das individuelle Nuancen. Ne? Es ist immer so, die Kunst ist frei, muss ja auch bleiben. Mhm. Aber es war wahnsinnig schön und das Briefing hätte ohne die KI wahrscheinlich nicht so toll ausgefallen. Also dieses rüberzubringen, die eigenen Gedanken in der visuellen ausführenden Kraft, ja, durch eine KI, genau, war es perfekt.
Sehr cool. Noch ein letztes zum Thema Digitalisierung, aber das ist ja zentral für dein Geschäftsmodell. Bringt Digitalisierung zusammen, was nicht zusammengehört oder was eben doch zusammengehört?
Also das ist eine sehr tolle Frage. Ne? Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Bringt Digitalisierung zusammen, was zusammengehört? Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Ja?
Okay.
Also ich werde mir beantworten, warum ja. Also Digitalisierung hat uns ermöglicht, global zu importieren, zu exportieren, wenn man es jetzt mal gesamt volkswirtschaftlich betrachtet. Und das natürlich auch Unternehmen zusammenzuführen, Partner zusammenzuführen, Künstler zusammenzuführen. Ja. Also ich kann mittlerweile auf Knopfdruck mit einem Künstler aus China, Shanghai etc. Einfach so eine Kollaboration eingehen, ne? Durch digitale Medien. Ja. Zum anderen aber auch nein, weil was ich immer wieder merke ist, und ich habe erstmal in der ganzen Thema Corona und danach wahnsinnig viele Microsoft Teams und Zoom-Meetings gehabt. Aber am Ende sind die richtigen Geschäftsbeziehungen entstanden durch dieses physische Treffen. Also ich sage ja immer so Energien, was auch im Kunstthema wahnsinnig wichtig ist und was ich auch im Persönlichen extrem ja, verfolge und was mir wichtig ist, wo ich auch sage, okay, die Energie passt oder die passt nicht, ne? Die jetzt bei uns beiden super passt. Ich glaube, deswegen machen wir jetzt auch diesen Podcast. Da entscheide ich schon am Ende, mit wem gehe ich in eine Geschäftsbeziehung ein oder mit wem nicht. Und auch mit welchem Künstler, auch Galerist und Künstler ist auch so ein Thema, gehe ich in eine Geschäftsbeziehung ein und nicht. Und es hat sich einfach herausgestellt, wenn das Physische, und das kann man nur dann richtig fühlen, und Kunst geht ja viel auch über Fühlen, passt, dann kommt es am Ende zu einer Beziehung.
Gibt es, gehst du Geschäftsbeziehungen ein, auch rein digital, oder triffst du letztlich deine Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner immer?
Also mir ist es wichtig, ich habe Anfang, habe ich sie nicht persönlich getroffen, weil ich gedacht, es ist zeiteffizienter. Mittlerweile mache ich es nicht mehr, weil ich insbesondere, und da gehe ich jetzt auf den Fine Art Market, also das eine ist natürlich, also als studierte Kunsthistorikerin, BWLerin und das Thema Luxusmarkenmanagement Loremo aufgebaut zu haben, das ist das eine, aber ich bin natürlich auch im Fine Art Market aktiv, also Richtung Verkauf Monets, Picassos. Und dahingehend habe ich am Anfang sehr stark international agiert und sehr stark digital, was ich jetzt nicht mehr mache. Ne? Also gerade da in so einem sehr Hochkalibermarkt, Secret Sale, ist es extremst wichtig, die Leute persönlich zu kennen.
Sehr cool. Also das ist natürlich die Erfahrung, die ich auch mache. Wir treffen die Leute, wenn es geht. Und
total.
Vernissagen, Veranstaltungen innerhalb der Galerie, das ist einfach das Ding. Das und dort kaufen die Leute dann auch
Machen
einen roten Punkt.
Genau.
Franziska, was mich interessieren würde, es gibt ja klassische Strukturen im Kunstmarkt. Setzen diese Strukturen einem Unternehmen, das ja sehr progressiv ist, wie Loremo und visionär, Grenzen? Also Stichworte wären zum Beispiel Vertrauen, da haben wir schon drüber gesprochen, aber auch Tradition, Distinktion, Preisgestaltung.
Also du meinst quasi, ob generell der Kunstmarkt so nach dem Motto Loremo einen Strich durch die Rechnung macht in dem
Erfolg? Zum Beispiel, ja.
Das ist eine gute Frage. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich gibt es keine Grenzen. Das ist ein Motto, was ich mir mal selbst als Galeristin, Kunsthistorin, Gründerin, ne, kann man ja nennen, wie man will, ja, diese verschiedenen Rollen. Im Endeffekt ist es ja so, wie geht man selbst durchs Leben? Und ich habe mir immer gesagt, für mich gibt es keine Grenzen. Ne? Die Grenzen sind die, die ich mir selbst schaffe. Und ich glaube, das war auch das Erfolgsrezept von Loremo, dass ich einfach umgesetzt habe. Ne? Man sagt immer, machen ist wie wollen, nur besser. Also ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, was könnte eigentlich der Kunstmarkt München über mich denken, was könnte der Kunstmarkt München über Loremo denken, sondern ich dachte mir, hey, ich habe eine Idee, ich will die umsetzen, let's go for it. Ich brenne dafür und dann will ich das Ding auch auf die Straße bringen. Und ja, und so war es eigentlich. Ne? Und am Anfang natürlich kamen skeptische Blicke, gerade von den großen Galerien in München, ne? Oder auch etwas kleineren von sehr bekannten Kunsthistorikerinnen, die hier auch den Markt einnehmen oder Kunsthistorikern. Aber ich denke mir, der Markt ist groß, es gibt Platz für alle. Ich habe da gar keinen Konkurrenzkampf und jeder macht sein Ding. Und wenn einer eine bessere Idee hat, finde ich super. Ne? Soll er sie auf den Markt bringen, dann bin ich wenigstens gechallenged, meins wieder nochmal weiterzuentwickeln.
Hervorragend. So spricht eine Unternehmerin, würde ich mal sagen. Franziska, gab es diesen einen oder vielleicht auch mehrere prägenden Moment in deinem Unternehmersein, der dir heute noch, wenn du nachts aufwachst, Schweißperlen auf die Stirn treibt?
Also ich glaube, das Thema Angst, ja, ist bei einem Unternehmer immer da. Ja. Jetzt muss man ja sagen, ich habe ja ein ganz spezielles Modell gewählt. Ich hatte ja keine Investoren dabei. Da war ja immer das Thema Höhle der Löwen. Ja, das hat sich ja im Nachgang aus strategischen Gründen auch. Also ich war am Anfang, also vielleicht um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, als ich begonnen habe, ja, bin ich ganz stark in das Thema klassisch Startup reingegangen. Ne? Ich muss pitchen und ich brauche Investoren, ja, und dann geht das Ding ab, ne? Weil kennt man ja so. Und dann habe ich da gepitcht und dachte mir so, irgendwie ist es nicht hier mein Ding, ja, weil also ein richtiger Unternehmer, der also investiert eigentlich aus dem Umsatz. Das heißt, ich muss ja gucken, dass der Umsatz hochgeht und dass ich Geld verdiene, ja? Und dass ich Kunden habe. Und dann habe ich mich irgendwann entschlossen und gesagt, ich gehe weg von diesem klassischen Startup. Ich gehe dahin, wo die Kunden sind. Habe das Ganze umgeändert. Und es war so eine Zeit während Höhle der Löwen. Ne? Also ich habe mich eigentlich schon so ein bisschen dagegen entschieden und dann kam auf einmal die Zusage von Höhle der Löwen. Und dann dachte ich mir, Mensch, mal kurz einen Schluck Wasser trinken nur.
Na klar.
Letzte Woche war die Wiese, ne? Da halt die Wiesengrippe noch so ein bisschen nach. Und dann habe ich eigentlich gedacht, also dann bin ich zur Höhle der Löwen, ne? Und war total euphorisch, weil mich das Wissen der Löwen so interessiert hat, das Netzwerk. Ja, das war ein riesengroßes Thema. Und dann aber im Nachgang aus strategischen Gesichtspunkten kamen wir dann doch nicht zusammen, was überhaupt nicht schlimm war. Und war ich erstmal total traurig natürlich, ne? Erstmal desillusionisiert. Und dann nach zwei Tagen, hat auch nicht lange gedauert, dachte ich mir, steh auf, Männchen, weiter geht's. So, und das kriege ich auch alleine hin. Und habe dann ja sehr, sehr lange jetzt auch, wie man es im klassischen Sinne, gebootstrappt. Das heißt, ich war ja noch in einer Festanstellung und auch nicht wenig mit 40 Stunden und habe Loremo on top aufgebaut. Ne? Also das habe noch genetzwerkt. Also das waren fast immer eine 100-Stunden-Woche und viel nachts gearbeitet, Samstag, Sonntag. Und und so muss ich sagen, ist Loremo, jetzt habe ich gerade fast schon Faden verloren, ne, zu der Ursprungsfrage.
Die Frage war, gibt es Schweißperlen? Gibt's
genau, was ich jetzt sagen wollte. So, auf der einen Seite habe ich dadurch natürlich eine finanzielle Sicherheit gehabt, das muss man schon sagen. Ne? Okay, ja. Auf der anderen Seite aber auch einen wahnsinnigen Zeitdruck, ne, weil nicht so viel Zeit zur Verfügung stand, das Baby aufzubauen. Und mittlerweile würde ich sagen, ich bin natürlich dennoch, obwohl ich gebootstrapped habe, sehr große finanzielle Risiken eingegangen, aber das war es mir wert und die haben sich immer ausgezahlt. Also ich glaube, ein richtiger Unternehmer muss mit dem Thema Angst leben können, ja, weil Risiken ist einfach dran und dran. Also wenn ich nicht Risiken eingehe, bin ich auch kein richtiger Unternehmer.
Das wäre ein tolles Schlusswort, aber wir sind noch nicht am Ende. Ich mache also einfach weiter,
ja, Franziska. Gerne.
Was mich interessieren würde, wir nennen das Spätzle-Hack. Was ist dein, ich bin ein bisschen abgegangen von unserer Struktur, weil das so spannend ist, was du jetzt zu erzählen hast. Deswegen jetzt kommt eine Rubrik, wird jetzt genannt, die anderen Rubriken habe ich gar nicht genannt extra, weil wir sind von einem Thema zum anderen ganz wunderbar vorangeschritten.
Sein.
Ja, Spätzle-Hack nennen wir sozusagen den Tipp, den du für deine Fans draußen, die jetzt zuhören, hast, der dir in deinem Business immer hilft, immer aus der Patsche oder wie auch immer. Gibt's da was?
Ja, ins Leben vertrauen. Also das war was, ich habe ja vorhin das Thema Energien genannt. Ich muss wirklich sagen, ins Leben vertrauen. Mhm. Also das ist was, ich glaube, ich habe durch die Kindheit ein großes Wertegerüst, was mir wahnsinnig wichtig ist. Ja? Das hilft mir, glaube ich, auch das Vertrauen zu den Kunden aufzubauen. Das heißt, wenn ich A sage, mache ich A, wenn ich B sage, mache ich B. Und da halte ich mich auch dran. Also Integrität wahnsinnig wichtig und Loyalität. Und das andere, ins Leben dadurch zu vertrauen, dass auch wenn ich ein Risiko eingehe und mal wirklich zwei schlaflose Nächte habe und denke mir, oh Gott, geht das gut, ja? Kommt der nächste Finanzstrom wieder rein, sage ich jetzt mal, da einfach ins Vertrauen zu gehen. Und es hat sich bis jetzt immer bewährt.
Franziska, bist du ein Sonntagskind?
Was willst du denn damit sagen, ob ich sonntags geboren bin oder ob ich Sonntage liebe?
Na, eigentlich, man sagt ja, Sonntagskinder sind das Glückskinder.
Boah, da müsste ich mal zurückrechnen, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Am 16.01.1991 geboren, muss man schauen, weiß ich gar nicht genau. Ja,
hört sich auf jeden Fall ein bisschen so an.
Ja.
Du hast ja das Stichwort Kindheit selbst genannt. Darf ich mal fragen, wo kommst du denn her?
Genau, ursprünglich Heilbronn, ne? Also Heilbronn geboren und in Gundelsheim aufgewachsen, zur Schule gegangen. Okay. Und auch wenn es niemand vermuten würde, weil jetzt ja alles sehr schick ist, ne? Und sehr elitär und auch mit dem Thema Kunst, die bodenständigen Wurzeln habe ich behalten. Mhm. Und ich bin auf einem wunderschönen landwirtschaftlichen Hof aufgewachsen, in der Nähe von Gundelsheim auf dem Dornbacher Hof.
Okay.
Mit ganz viel Natur. Und da tanke ich auch immer wahnsinnig viel Kraft in der Natur.
Toll. Also ich kenne vom Heilbronner Raum Ilsfeld.
Ja, kenne ich natürlich
da
auch.
Da haben meine Großeltern gewohnt. Ich selber bin in Stuttgart geboren. Wir haben ja mit Fährle und Scheuerle haben wir ja schon geahnt, dass das mit dem Business-Spätzle, dass das passt. Okay, jetzt kommen tatsächlich auch noch 4 schnelle Spätzle-Fragen.
Alles klar,
die
let's
Fragen
go.
Die Fragen sind schnell. Du kannst lang antworten, wenn du willst.
Okay. Was du dir wünschst?
Da habe ich jetzt keine Wünsche.
Okay, alles dann, lass uns mal was zukommen. Okay.
Dein Lieblingstool im Business?
Mein Lieblingstool? KI. Also ich bin Prompting-Experte geworden und es spart mir wahnsinnig viel Zeit.
Hast du ein Spezielles?
Ich matche sehr viel KIs. Ja? Also das heißt, mit der einen erstelle ich Grafiken, die gehen wieder in das andere, mit den anderen mache ich Recherchen. Okay. Man muss bei KIs immer aufpassen. Wir wissen ja mittlerweile auch, dass KIs auch lügen, deshalb immer die bezahlte Version. Ja? Die ist nochmal ein bisschen besser. Mhm. KIs muss man auch trainieren, ein bisschen Zeit investieren, aber spart mir wahnsinnig. Gerade muss ich auch sagen, im Bereich Social Media etc., was ja sehr viel Content Creation auch erwartet. Wahnsinnig toll. Kann ich jedem nur empfehlen. Und da auch noch ein kleiner Tipp. Mir hat der Dr. Andreas Kohne, ja, auch Spiegel-Bestseller-Autor und bei Springer Gabler vielfach-mehrfach-Autor gelistet, wahnsinnig viel geholfen. Also die sind wirklich praxisnah und relevant und ich hasse es, mich durch lange Sachen durchzulesen. Mache ich, wenn es drauf ankommt, ne, wenn es wichtig ist, Verträge und Co., aber ansonsten wirklich die Quick-Hacks und zack, zack und effizient.
Klasse. Mit wem würdest du gern mal Maultaschen essen gehen?
Maultaschen essen gehen. Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe so viel inspirierende Menschen, ja. Also eine Sache, glaube ich, wo ich zuallererst, ich liebe Menschen. Ja, ich liebe Menschen. Ich bin nur in einer Sache total schlecht. Das weiß auch jeder, der mich kennt. Namen merken. Das heißt, Menschen bleiben mir erst recht in Erinnerung, wenn sie irgendwas Edgys haben oder wenn sie eine besondere Energie haben oder ja, das ist ein riesengroßer Fail von mir. Man kann ja hier auch mal ein bisschen über Schwächen sprechen, ne?
Ja, klar.
Das heißt, ich kann gar nicht sagen, mit vielen Menschen muss ich sagen, Gott, ich könnte eine ganze Community mit Maultaschenessen aufmachen, ja.
Du so liebst den Menschen, liebst denn auch Maultaschen?
Oh ja, ja. Aber eher mittlerweile, also ich liebe die klassischen Maultaschen, aber mittlerweile, was ich immer so gern gegessen habe, ist angebratene Gemüsemaultaschen mit Tomatensauce.
Ja, ist legitim, alles.
Ja?
Also wenn ich das, du kannst dich nicht entscheiden, mit wem.
Na, es gibt einfach zu viele tolle Menschen.
Okay, gut. Was würdest du heute anders machen?
Anders machen. Also die philosophische Antwort wäre ja jetzt, ja, der Weg ist das Ziel, ja. Also alles hat sich gelohnt. Mhm. Um ganz ehrlich zu sein, in manchen Dingen vielleicht mehr das Konzept reifen zu lassen und dann umzusetzen. Also ich kann mich noch erinnern, so ein bisschen vielleicht jetzt für Newcomer-Gründer, meine erste Website, ja, da habe ich einfach losgelegt. Mhm. Und vielleicht hätte ich da vorher ein bisschen mehr nachdenken sollen. Also ich habe mir zwar so Vision, Mission, die Texte alle aufgeschrieben, aber das ändert sich ja ständig während dem Prozess. Und obwohl eine Website eigentlich das letztwichtigste Thema ist, ne, muss ich sagen, also ich finde es gar nicht so wichtig, die persönliche Begegnung ist wichtiger, habe ich ständig diese Texte geändert, ja, mhm. und die Bilder geändert und wieder und habe so viel Zeit dadurch verloren. Mhm. Okay. Oder allein beim Kunstkonfigurator, das war mein erstes großes Tech-Projekt, ja, das waren noch polnische Entwickler, ja, mit Englisch, A, Sprachbarriere, mhm. B, Sicherheitssystem, Datenschutz, riesengroßes Thema und ich habe halt, ich wollte einfach schnell umsetzen und manchmal muss man sagen, also was ich besser machen würde, vielleicht manchmal, wenn man so diesen Tatendrang hat, was ja Visionäre und Unternehmer sehr haben, sich manchmal selber bremsen, einen Schritt zurückgehen, ja, und nochmal nachdenken, erst da richtig gut durchdenken und dann auf die Straße bringen. Nicht lang, vielleicht einfach auch nur einen Tag, aber das muss ich sagen, ich glaube, das würde ich anders machen. Ja.
Das war jetzt eine lange Antwort.
Ja, vielen Dank. Hoffentlich dafür. Hilfst du den einen oder anderen.
Glaube ich ganz bestimmt. Was bedeutet für dich Erfolg?
Erfolg, Menschen zu inspirieren.
Cool. Wir sind am Ende, liebe Franziska. Danke, dass du da warst. War ganz toll, hochinteressant. Ich habe gelernt. Habe rote Ohren, sieht man bloß, sieht man nicht, aber ich gestehe es jetzt, ich spüre es.
Ich habe auch noch eine letzte Frage, okay. Du an dich. Ja? Mhm. Ich habe mich ja wahnsinnig gefreut, dass du mich eingeladen hast. Was war der Grund damals, diesen Podcast zu initiieren?
Ah ja.
Du bist auch ein großartiger Unternehmer, ne, und wahnsinnig viel erreicht.
Danke.
Was war deine Initiation?
Oder? Eigentlich auch was Visionäres. Wir sind ja auch PRler und wir versuchen die, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht selber in einer Interviewsituation komme, wie sich das umdreht. Naja, also wir suchen neue Wege, um tatsächlich in der PR für unsere Kunden kontinuierlich Kommunikationskanäle zu entwickeln, zu entdecken. Und mir kam so, manchmal habe ich Eingebungen und mir kam die Eingebung, dass es für unsere Kunden sinnvoll sein wird, Podcasts anbieten zu können, wenn es geht ja immer um Earned Media, Owned Media und so weiter und Earned Media wird immer schwieriger. Das war die Ursprungsidee, überhaupt einen Podcast zu machen und dann ist so, ich liebe Menschen auch. Ich liebe auch Maultaschen, aber ich liebe Menschen und je mehr ich diesen Podcast mache, je glücklicher bin ich, dass ich es mache und ich freue mich riesig über so tolle Gäste wie dich.
Es war richtig toll. Also mir ist total viel Spaß gemacht. Ja?
Vielen
und ich
Dank.
Werde den Podcast allen weiterempfehlen.
Das ist großartig. Danke dir, Franziska. Jetzt muss ich in meine Abmoderation reinfinden. So gerührt bin ich. Das heißt also, klasse, dass du da warst. Wirklich ganz toll. Und hiermit endet's dir da draußen. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns bald wieder bei Business Spätzle mit neuen Gästen, mit neuen Tipps und neuen Geschichten. Und damit tschüss und ade und bis zum nächsten Mal hier bei uns bei der Business Spätzle.